Also ich glaube, was man sich schon fragen kann, ist, was wäre, wenn es klappt? Weil wir fragen uns eben häufig, ja, aber was, wenn ich scheitere? Ne? Was, wenn es zugrunde geht, wenn es nicht klappt? Aber zu sagen, was wäre denn, wenn es klappt? Wie würde sich das anfühlen? Und was brauche ich, um dahin zu kommen? Gibt einem auch da wieder viel mehr Handlungsspielraum und schafft eben diese Hoffnung, die wir häufig als Motor brauchen, um uns überhaupt noch zu bewegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Jetzt erst recht. Ich bin Nikolaus Förster, ich leite das Unternehmernetzwerk Impulse. Auch in dieser Staffel will ich herausfinden, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich stark für die Zukunft aufstellen. Was braucht es jetzt erst recht, um Krisen zu meistern? Dafür spreche ich in 10 Folgen mit Vordenkerinnen, mit Wissenschaftlern und Expertinnen. Und in dieser ersten Folge geht es um uns selbst, nämlich um die Frage, wie wir mit Krisen umgehen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir mehr denn je Widerstandskraft, um weiterzumachen. Doch wie baut man diese Resilienz auf? Darüber habe ich mit Nora Dietrich gesprochen. Sie ist Expertin für mentale Gesundheit. Als Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie hat sie mehrere Jahre lang in der Traumatherapie gearbeitet. Und heute unterstützt sie als Organisationsentwicklerin Führungskräfte, Teams und auch Einzelpersonen. Im Interview erklärt Nora, welche Gefühle Krisen in uns auslösen und was uns dabei hilft, mit ihnen fertig zu werden. Als erstes habe ich sie gefragt, wie sie die aktuelle Krisenzeit erlebt.
Also ich glaube, aus meiner Brille der Psychologie und mentalen Gesundheit ist es schon so, dass wir spüren, dass wir in einem kollektiven Stresserleben sind. Normalerweise leben wir in unserem individuellen Leben mit den individuellen Herausforderungen und auch da wirft das Leben einem gerne Krisen vor die Füße, sei es Erkrankungen von Liebenden oder Jobunsicherheit oder. Doch jetzt gerade sitzen wir alle in einem Boot. Ich glaube, in der Pandemie ist das besonders spürbar geworden, weil wir plötzlich alle isoliert, zurückgezogen, mit Angst und Unsicherheit gelebt haben, was eben normalerweise nicht zwangsläufig so kollektiv erlebt wird. Und das hat auf der einen Seite schöne Vorteile, also es führt irgendwie zu Verbindung, zu Zusammenhalt. Wir haben auch in der Pandemie zum Beispiel gesehen, wie sehr Menschen dann hilfsbereit waren, ne, Dinge gegeben haben, sich umeinander gesorgt und gekümmert haben. Also da entsteht plötzlich so ein Gefühl von Gemeinschaft, was wir in so unserem hektischen Alltag manchmal vergessen. Also da gibt es so Hoffnungsschimmer, wie ich finde. Und gleichzeitig erleben wir eben, dass das Ganze ganz massive Spuren hinterlässt, vor allen Dingen in unserer Psyche. Also wir haben extrem hohe Raten für Stresserleben, Schlafstörungen, depressive Symptome, Angstsymptome. All das geht gerade durch die Decke, insbesondere bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch generell in der Gesellschaft, weil die Frage eben ist, wo lassen wir das alles? Ne? Also wann verarbeiten wir das? Wie schöpfen wir wieder Sinn? Ne? Also Dinge müssen ja auch verstanden und reflektiert und dann irgendwie abgespeichert werden. Aber das fällt uns extrem schwer, weil gefühlt, wenn die eine Krise gerade irgendwie gemanagt ist, kommt eben die nächste obendrauf und wir kommen gar nicht mehr hinterher. Und ich finde, das merkt man gerade sehr, also ob im nahen Umfeld, im Job oder gesellschaftlich, dass wir manchmal so ein bisschen dastehen und zu denken, wann soll ich das auch noch verstehen, ne, verfühlen und irgendwas damit machen. Und das ist schon was, was extrem spürbar ist. Und eben auch so ein bisschen der Zynismus. Ich habe das Gefühl, viele Menschen sind emotional fast taub mittlerweile. Also man kommt gar nicht hinterher. Auch die Traurigkeit, die Verluste, die Ängste vielleicht so richtig den richtig Raum zu geben und dadurch gehen wir so in die Distanz, ne, und leben einfach unseren Alltag weiter, weil diese großen Themen so groß sind, dass ich kaum Raum habe, damit umzugehen.
Du sprichst von einem kollektiven Erleben. Bemerkst du auch so wie ein Starren auf die Krise? Also quasi du erlebst Kriege, Pandemien, viele andere Krisen. Man ist medial umgeben, auch durch Social Media. Erlebst du auch das, dass es eine Rolle spielt, dass man gerade dann, wenn es schlimm läuft, man umso mehr drauf starrt?
Ja, also es gibt immer, glaube ich, so, das ist jetzt sehr plakativ, aber so zwei Gruppen. Ne? Es gibt eben die, die sich komplett rausziehen. Ich kenne viele, auch in meinem Umfeld, die gar keine Nachrichten mehr gucken. Einfach weil diese Flut von negativen Informationen, die ja auch mit Absicht sehr einseitig dargestellt sind, zu viel ist und sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, weil daraus so eine Hilflosigkeit entsteht. Ne? Also ich ganz in diesem Moment kann nichts tun, dass, ne, ein paar tausend Kilometer weiter ein Krieg stattfindet. Gleichzeitig macht das ganz viel mit meinem Gefühl von Sicherheit, mit meinem Gefühl von Demut oder auch Angst für andere. Und diese Hilflosigkeit führt bei manchen eben dass sie sich noch mehr in diesen Tunnel begeben und noch mehr davon konsumieren, um so ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, also so ein Gefühl von Kontrolle. Je mehr ich weiß, umso mehr kann ich potenziell vielleicht irgendwann darauf reagieren. Und andere machen genau das Gegenteil, ne? Die ziehen sich raus, die schalten das ab, die versuchen dann eben den Blick auf das Alltägliche zu richten, weil sie das tatsächlich in der Hand haben.
Und hast du mal Patienten verschrieben, Abstinenz von Medien? War das mal eine Situation?
Auf jeden Fall. Also das haben wir häufig. Klassisches Beispiel ist Essstörungen, ne? Wo wir häufig eine starke Prägung vom gesellschaftlichen Schönheitsideal haben und diesen sozialen Vergleich gerade in den sozialen Medien. Und da ist es eben häufig so, dass man versucht, auch andere Bilder zu schaffen. Ne? Also nicht nur so dieses Standardbild von, ab wann bist du wertvoll, ab wann bist du gut genug oder erfolgreich, sondern eine Vielfalt an Bildern zu generieren. Und das Gleiche gilt eben auch für Menschen, die sich sehr überfordert fühlen mit diesem Krisenerleben. Dann ist es manchmal ein guter Tipp zu sagen, Medienkonsum ja und auch Nachrichten zu konsumieren, aber eben ganz ausgewählt in einem Zeitfenster, wo ich das gut aushalten kann, versus im Feed auf Instagram davon überspült zu werden, ohne danach zu suchen. Na, das ist ja nochmal unterschiedlich, ob es Push- oder Pull-Kommunikation ist. Also kriege ich die einfach so zugeliefert oder suche ich sie mir proaktiv und dann eben auch nur aus Quellen, die ich vertrauenswürdig empfinde. Das ist auch nochmal eine andere Form von Handlungsspielraum, der eine ganz große Rolle spielt. Aber ja, Digital Detox in irgendeiner Form kann extrem hilfreich sein tatsächlich.
Ist ja eigentlich auch eine Form des Umfeldes, das mich die Welt, ne? Mit welchen Menschen umgebe ich mich, aber auch mit welchen Medien? Wem vertraue ich? Oder habe ich, im Journalismus gibt es ja das Schlagwort des konstruktiven Journalismus, dass man nicht nur die Bad News, die schlechten Nachrichten nach Schlagzeilen macht, sondern eben auch positive Dinge.
Ganz genau. Und das, finde ich, fehlt manchmal. Ist nämlich die Frage nach Hoffnung, die Frage nach Gestaltungsräumen und auch die Frage nach Good News. Ne? Es gibt genug Bad News, aber auch mal zusammen, was passiert eigentlich in der Welt, das positiv ist, das uns weiterbringt, das vielleicht eine Antwort ist auf manche dieser Fragen, Krisen, Unsicherheiten. Und davon kriegen viele von uns zu wenig in den Feed gespült sozusagen.
Etwas, was vielen Menschen zu schaffen macht, aber auch Unternehmern speziell, ist dieses Gefühl der Ohnmacht, ja? Dass man nicht mehr Herr der Dinge ist, nicht mehr selbst entscheiden kann. Erlebst du da ein unterschiedliches Maß an Ohnmachtsgefühl angesichts all dieser Krisen, die auf uns einprasseln?
Ja, also ich glaube, diese Krisen fallen ja auf eine Art Becken von Resilienz und von Fähigkeiten und Gewohnheiten. Also es gibt Menschen, die haben ein relativ hohes Grundmaß an Resilienz, vielleicht aufgrund von vorherigen Herausforderungen, Traumata, dass sie eben bilden mussten, ne? Die diese Stärke schon früh im Leben aufbauen mussten.
Also Resilienz als Widerstandsfähigkeit, dass man eben in der Lage ist, damit klarzukommen.
Genau, oder sogar daraus zu wachsen, ne? Je nachdem. Aber erstmal, dass man die Krise durchsteht, ohne daran zu zerbrechen oder danach sozusagen schlechter, ne, dazustehen. Und es gibt eben Menschen, aber auch Organisationen, die ein relativ hohes Maß an Grundresilienz sozusagen mitbringen und so in die Krise laufen. Na, das heißt, unsere Batterie, unsere Resilienzbatterie ist relativ voll. Jetzt kommt die Krise und gebraucht natürlich erstmal relativ viel dieser Energie auf. Na, also kurzfristig ist Krise immer erstmal etwas, was uns unsicher zurücklässt, ein Gefühl von Kontrollverlust mit sich bringt, besonders herausfordernd ist. Also niemand, nicht die resilientesten Menschen dieser Welt, würden nicht aufspringen und sagen, juhu, noch eine Krise, ne? Gar kein Problem, sondern für uns alles das emotional erstmal herausfordernd. Aber einige von uns haben eben genug in dieser Batterie, um damit umgehen zu können und haben Strategien, diese Batterie im Nachgang auch wieder aufzufüllen. Wenn wir jedoch mit einer relativ leeren Batterie schon reinlaufen in die Krise, dann hat so eine Krise nochmal ganz andere nachhaltige Effekte auf unsere Ängste, auf unsere Fähigkeit, auch einen klaren Kopf zu bewahren, auf unsere Fähigkeit vielleicht auf unser Netzwerk zurückzugreifen. Also wenn nicht genug Strategien da sind und Ressourcen da sind, dann hat eine Krise einfach deutlich mehr Impact und ist damit natürlich auch bedrohlicher für uns als System, also unsere Überlebensfähigkeit als Organisation, als auch für jeden Einzelnen, der diese Organisation trägt, nämlich die Mitarbeitenden.
Lass uns mal ganz kurz in deinen Werkzeugkasten schauen, als Therapeutin, als Psychologin. Gibt es so Fragen, die du stellst, um rauszufinden, wie groß die Resilienz ist?
Also es gibt kein klassisches Fragenset, aber ich glaube, was immer sehr hilfreich ist, ist die Frage, wie allein bist du damit? Also wer weiß davon, was du gerade durchlebst oder was dir begegnet? Das gilt auch für Organisationen. Wie allein seid ihr damit? Ist das etwas, was kommuniziert wird, was wir transparent auch im Team besprechen, dass es uns so geht, ne? Dass wir Fragezeichen haben, dass wir manchmal nicht weiter wissen, dass wir uns Orientierung wünschen? Oder haben wir sogar schon Kontakt gesucht zu Leuten, die uns Guidance, Hilfestellung geben können oder nicht? Also wie allein bist du damit, zeigt häufig schon mal, wie viel soziale Struktur, wie viel sozialer Support im Rücken ist. Das ist einer der wichtigsten Resilienzfaktoren tatsächlich. Ne? Das zeigt sich sowohl in der Happiness-Forschung als auch in der Resilienzforschung.
Also wenn du ganz alleine bist, dann hast du ein Problem, weil du kannst auf Dauer nicht alles mit dir selbst ausmachen. Ne?
Genau, und Alleinsein heißt eben häufig auch, dass ich es nicht bei mir selbst eingestanden habe, dass das so ist. Ne, da fängt schon an, geschweige denn mir Unterstützung vom Außen geholt habe. Das heißt, das ist eine wichtige Frage und natürlich auch häufig die Rückbindung an vergangene Erfahrungen. Also wie hast du denn in der Vergangenheit Herausforderungen bewältigt? Was war hilfreich? Ne? Was war eher hinderlich für dich? Gibt es was, was wir sozusagen auch heute wieder nutzen können? Also statt dann immer wieder neue Skills zu bauen, zu fragen, können wir anschließen an vorhandene Skills, an vorhandene Learnings, an Strukturen, die du kennst und die du auch als hilfreich wahrgenommen hast. Und da zeigt sich eben häufig zum einen, gab es Krisen vorher? Denn es gibt weniger, aber es gibt Menschen, die relativ wundfrei sozusagen durchs Leben gehen, narbenfrei durchs Leben gehen und viele eben nicht. Und wir verstehen so ein bisschen, was das Strategiekonzept innerlich ist. Also wie viel Skills sind schon da und wie viel Glaube auch daran, dass die funktionieren können. Und das sind schon mal wichtige Marker, um zu verstehen, worauf können wir jetzt die nächste Krise fußen sozusagen oder die Lösung in der nächsten Krise.
Hast du mal ein Beispiel parat im Kopf von jemandem, der wirklich eigentlich gar kein Polster hatte, also keinen Schutzraum, wo die Resilienz so extrem gering ausgeprägt war?
Also in der Psychotherapie haben wir das tatsächlich immer wieder. Ich habe eine lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet, auf einer Station mit schwer traumatisierten Frauen, die wirklich komplex auch, ne, so ganz unterschiedliche Diagnosen mitgebracht haben. Und da sind wir darauf häufig getroffen. Also wo dann tatsächlich das Helfersystem das System wird, weil man weder in der Familie Ressource findet, noch im Beruf, noch in sich selbst, weil das sozusagen von Grund auf einfach nicht da ist. Und dann merkt man aber trotzdem, wie viel Impact es haben kann, dann eben externe, vielleicht fremdere Menschen zu haben, die einem unter die Arme greifen, die mehr an einem sehen, was man selbst nicht erkennt und die einen in die richtigen Richtungen leiten. Also ich habe auch lange mit traumatisierten Kindern gearbeitet und auch da ist es so, auch wenn wir das Familiensystem, das Elternhaus vielleicht nicht mehr geändert bekommen, hilft manchmal eine Person, die an dich glaubt. Ne, die ganz viel in diesem inneren Bild, in dem inneren Narrativ, wer kann ich sein, verändern kann. Und das ist mir so wichtig, dass es nicht immer viele Ressourcen sein müssen, sondern manchmal eine ganz spezifische, die vor allem sehr zwischenmenschlich orientiert ist, die ganz viel bewegen kann. Und das ist bei Organisationen eben häufig auch der Fall.
Ich mache jetzt mal den Dreh zu Unternehmern, die an der Spitze einer Firma stehen, die ja oft einsam sind, alleine sind, die es vielleicht gar nicht gewohnt sind, dass sie so viel auszuschauen, weil letztlich sie dann auch alleine auch Risikoentscheidungen treffen müssen. Ist das nicht auch dann strukturell ein Problem, dass viele Chefs und Chefinnen eigentlich eher wenig Kontakt haben, Austausch haben und damit auch ein Problem bekommen mit Resilienz?
Auf jeden Fall. Also einsam an der Spitze, das würden, ich glaube, im Schnitt so 76% aller CEOs unterschreiben. Und gleichzeitig ja auch, weil die Bilder an die Geschäftsführung so alt und so, heute würden wir sagen, toxisch maskulin sind. Ne? Also du musst immer stark sein, du musst auf jede Frage eine Antwort haben, du musst Orientierung und Sicherheit bieten, dabei aber charismatisch sein und selbstbewusst und durchsetzungsstark, bla bla bla. Da kommt niemals vor, du hast Angst, du weißt nicht weiter, du brauchst Unterstützung in irgendeiner Form, das belastet dich, du kannst nicht schlafen, das kommt alles nicht vor in dem Bild eines erfolgreichen Unternehmers oder Unternehmerin. Und das führt natürlich häufig dazu, dass sich Geschäftsführende sehr spät Hilfe suchen. Also sowohl untereinander, ne, in der Community von anderen UnternehmerInnen, als aber auch im Freundeskreis zum eigenen Team, geschweige denn bei InvestorInnen und so weiter, denen sie eben Rechenschaft schuldig sind. Und sie tragen eben ja nicht nur die Verantwortung für sich, sondern für viele, viele, viele monatliche Gehälter, die viele Familien ernähren. Und dieser Druck ist immens. Und deswegen sind tatsächlich auch die psychischen Erkrankungen und die psychische Belastung unter Geschäftsführenden und Entrepreneuren, also Startup-Köpfen, extrem hoch, überdurchschnittlich hoch tatsächlich.
Beobachtest du einen Generationswechsel, also dass quasi die neue Generation vielleicht offener auch geht, auch offener mit Verletzlichkeit, mit Schwächen, mit soften Faktoren in der Kommunikation?
Auf jeden Fall. Also das ist jetzt vor allen Dingen meine Bauchwahrnehmung, aber die Bestrebungen der letzten 10, 15 Jahre hin zu mehr Menschlichkeit, emotionaler Intelligenz, Verletzlichkeit, Vertrauen in Organisation, hat auf jeden Fall viel bewegt. Und ich kenne mittlerweile viele UnternehmerInnen, die viel früher auch dazu stehen, dass sie gerade durch eine schwierige Zeit gehen und das nicht erst teilen nach 8 Jahren, ne? 8 Jahre später, wenn es verarbeitet, verdaut und dann irgendwie als meine 5 Fuck-Ups verkauft werden kann in der Presse, sondern wirklich in dem Moment auch verstehen, ich schaffe das vielleicht nicht ganz alleine und das ist okay, weil es auch kein Job für eine Person ist oder für 2 oder 3 im Vorstand, ne? Sondern dass wir mehr brauchen. Dann können wir uns natürlich Unterstützung suchen bei der Beratung, bei Beratern oder ne, so. Aber es gibt auch immer mehr, die sich zusammenschließen in so Communities, in Founder Circles, also die so GründerInnen-Gruppen haben, mit denen sie wirklich auch an der eigenen Weiterentwicklung arbeiten und die sich da eben auch gegenseitig so als Community mehr oder weniger unterstützen. Und das ist total wichtig. Aber was es eben braucht, ist der Mut zu sagen, hey, ich brauche euch. Ansonsten bleibt es eben weiterhin sehr einsam.
Mal ein konkretes Beispiel. Ein Unternehmer, es ist fiktiv, ne? Schwieriger Markt. Jetzt bricht der größte Kunde weg. Ein großer Umsatzbatzen ist weg und ist völlig ratlos. Ja. Und jetzt kommt quasi das Kollektiv, was du eben genannt hast, das kollektive Krisenempfinden zusammen mit einem ganz konkreten Umsatzwegfall in seiner Firma. Was ist dein Tipp? Wie geht man in diesem Fall vor?
Also wir sprechen ja häufig von Resilienz als Fähigkeit, als Skill. Ich glaube, was aber noch viel wichtiger ist, ist Resilienz als Prozess zu verstehen. Also es gibt bestimmte Schritte, die mir helfen können, diese Krise anders, bewusster, ruhiger und vielleicht klarköpfiger zu bewältigen oder der zu begegnen. Und ich glaube, der allererste Punkt ist erstmal sich der Realität stellen. Also was ist los? Ne, wirklich zu verstehen, was ist passiert? Warum bricht der Kunde weg? Was ist der Impact für uns finanziell? Was ist das potenzielle Risiko, das da dranhängt? Also sei es jetzt Layoffs, sei es Umstrukturierung, was auch immer es bedeutet oder sogar Insolvenz. Auch das ist ja für viele relevant. Und sich dem erstmal zu stellen und wirklich eine gute Übersicht zu bekommen, wie schlimm ist es tatsächlich? Denn wenn wir uns der Realität stellen, gibt es auch da so 2 Möglichkeiten, die einen dies beschönigen und sagen, ja, das wird schon gar kein Problem und zu wenig tun. Die meisten von uns verfallen aber eher in so ein Worst-Case-Szenario-Denken. Also wir meinen uns wirklich das Dramatischste des Dramatischsten aus. Das ist so ein bisschen evolutionär auch total sinnvoll. Aber in dem Moment führt es eben häufig zu Lähmung oder zu so Angstreaktionen. Also dass wir dann so aus dem Impuls heraus handeln und manchmal dann Lösungen übersehen, weil wir nur mit diesem Automatismus gehen, was die Angst sozusagen uns vorgibt. Und das heißt, wenn wir uns der Realität stellen, heißt es nicht nur richtig hingucken und zu gucken, was ist der Worst-Case-Szenario, was ist das Worst-Case-Szenario, was ist das Best-Case-Szenario, sondern vielleicht auch, was ist der realistische Case und was heißt das für uns? Und was bräuchten wir in diesen 3 Szenarien an Menschen, Tools, Wissen, um dem richtig zu begegnen? Also auch das machen die wenigsten, dass sie sich die unterschiedlichen Szenarien angucken. Und an der Stelle würde ich auch immer von außen Perspektiven einholen, die eben nicht gerade so emotional überflutet sind und deswegen hektisch in Schnappatmung versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden, sondern die mit Ruhe und einem ganz anderen Blick auf den Markt oder auf das Geschäftsmodell, auf dich, da nochmal Ratschläge geben können oder Ressourcen bereitstellen können, Verbindungen herstellen können. Na, also ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist ja auch häufig das, was Organisationen machen. Sie nennen es dann War Room, also der Kriegsraum, ne, der häufig relativ transparent ist in der Organisation, wo dann schnell kritische Entscheidungen getroffen werden.
Du bist jetzt schon beim kühlen Nachdenken, Entwerfen von Szenarien. Wie geht's weiter? Aber jetzt in dem ersten Moment.
Ach so.
In dem ersten Moment. Also, ich bekomme jetzt die Nachricht, mein Großkunde ist weg. Was empfiehlst du in diesem Moment?
Erstmal fühlen, was da ist. Also, ich würde erstmal sagen, scheiße, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Was machen wir jetzt? Und würde erstmal ganz kurz versuchen zu verstehen, wie landet das in mir und was macht das mit mir? Also führt das zu Angst, führt das zu Wut, führt das zu Schuldsuche, führt das zu Traurigkeit, führt das zu, wozu führt das eigentlich gerade?
Da bist du ja ganz kurz nur ein Profi, ja? Also quasi so sich hineinschauen, die Gefühle zu benennen. Das ist ja für viele, nicht nur für Männer, aber auch für Männer natürlich extrem schwierig, das überhaupt zu benennen, oder?
Auf jeden Fall. Also es gibt eine ganz schöne Studie von Brené Brown tatsächlich, die unter 7000 Personen gefragt hat, wie viele Emotionen Menschen so im Alltag benennen und wahrnehmen, also wirklich greifen können. Ne? Neben dem gut, schlecht, ne? Mir geht's gut oder schlecht, die Stimmung ist gut oder schlecht. Und im Durchschnitt waren es 3. Es war mad, sad und glad. Also wütend, traurig und zufrieden oder ne, fröhlich. Und das ist natürlich extrem wenig im Vergleich zum emotionalen Spektrum, was je nach Emotionsforscher zwischen 35 und 85 Emotionen hat. Das heißt, uns fehlt einfach das Vokabular. Ne, geschweige denn erstmal dieser Moment wahrzunehmen, so geht es mir gerade, mich dann zu fragen, was ist das eigentlich, was da in mir passiert, und dann das entsprechend zu regulieren. Also dieser Emotionsregulationszyklus, die wenigsten von uns leben den bewusst und mit der vollen Kompetenz, haben wir einfach nie gelernt.
Das Blöde ist, Nora, ne, keiner von uns besucht einen Kurs zum Thema Emotionsausdruck, Kommunikation.
Ja, leider nein.
Und in dem Moment haben wir nur drei Worte im Kopf, ja?
Aber das reicht jetzt schon mal, ne? Also weil auf Mad, auf Wut, braucht es vielleicht eine andere Lösungsstrategie als auf Sad, ne? Also während Wut sagt, wir müssen eine Grenze ziehen oder wir müssen, ne, irgendwie da in eine Konfliktlösung gehen, braucht Traurigkeit vielleicht erstmal eine helfende Hand, die sagt, hey, du bist nicht allein damit. Weißt du, was ich meine? Also selbst das Benennen von drei Emotionen macht schon drei unterschiedliche Lösungsräume auf, als wenn ich nur sage, scheiße, und da bleibe ich stecken. Und dann weiß ich aber nicht, was genau ist jetzt die Herausforderung. Genau, also deswegen sind Emotionen der beste Signalgeber, um zumindest erstmal zu verstehen, welches Grundbedürfnis liegt darunter. Und das führt dann zu ganz unterschiedlichen Lösungsstrategien. Und das können wir im Team tatsächlich machen. Ne? Also auch zusammen ergründen, was fühlen wir eigentlich. Das muss ja nicht jeder für sich alleine feststellen.
Ich stelle mir gerade einen Chef vor, ne, der noch nie über Emotionen gesprochen hat, der zu seinem Team geht und sagt, komm, lass uns mal fühlen, wie wir uns sind.
Ich wäre ein großer Fan dieser Organisation.
Ja, aber das Team würde sagen, boah, der Typ ist völlig mad, mhm. Ja, der ist völlig verrückt geworden.
Tatsächlich gibt es viele Organisationen, die das machen, also indirekter, aber es ist ganz wichtig, also Teams, die Emotionen gut verarbeiten, leiden 5-mal seltener an hohem Teamstress und haben damit auch ein 5-mal geringeres Risiko für Team-Burnout. Also Emotionen sind kein dekoratives Beiwerk, ne, sondern sie finden sowieso statt. Es ist nur, wenn wir nicht darüber sprechen, sind sie deutlich ansteckender. Also das ist ganz wichtig, Emotionen sind ansteckend. Wenn du mit einem erhöhten Herzschlag, ne, mit so einer Stirn ins Meeting kommst, irgendwie hektisch hin und her rauschelst, dann werde ich das Gleiche tun. Also ganz unbewusst wird mein Nervensystem das kopieren, ne, weil wir sind einfach soziale Wesen. Gleichzeitig, wenn du entspannt, optimistisch in den Raum kommst, auch dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ansteckend ist, für mich deutlich höher. Das heißt, wir prägen den emotionalen Raum und damit auch die Fähigkeit, eben dann in diese Klarköpfigkeit zu kommen. Und deswegen gibt es schon Teams, die Formate dafür haben. Das beste Beispiel, agile Teams haben normalerweise die Retrospektive, wo wir im Nachgang ja vor allem die Zusammenarbeit reflektieren. Und da kann man total schöne emotionale Ebene mit einweben. Viele Teams, die durch viele Change-Prozesse gehen, machen das auch. Also so kleine Emotions-Check-ins, wie landet das mit euch? Ne? Was macht euch Sorge? Was frustriert euch? Wo guckt ihr irgendwie auch hoffnungsvoll drauf? Wo wollt ihr mitgestalten? Also das ganz kurz benennen zu lassen, führt einfach dazu, zum einen zu merken, ich bin nicht allein damit. Und zum zweiten eben diese Emotion zu regulieren, bevor wir dann in den Optimismus hoffentlich kommen oder in den Zukunftsmut. Na, aber wir können diese Phase des negativen Erlebens nicht überspringen. Denn dann fühlt sich das so ein bisschen an wie invalidiert, wie nicht gesehen, wie nicht erlaubt. Und dann machen wir das eben mit uns aus und das ist selten hilfreich.
Es hört sich an fast wie so ein Vorschlag zu einer Prävention, dass man sagt, ne, wenn du dein Team stärken willst, guck, ob du nicht irgendwie auch die Chance hast, über Emotionen ins Gespräch zu kommen, weil im Fall des Falles wirst du dann besser dastehen, weil du dem Team die Chance gibst, besser damit umzugehen. Ist das so?
Ganz genau. Also tatsächlich zeigt sich, dass Resilienz im Team ganz stark abhängig ist von den Ritualen und Gewohnheiten. Also solche Gewohnheiten wie, wir können schon diese kleinen Gespräche über Emotionen führen, sodass dann im Krisenfall wir das große Gespräch über Scheiße, die Krise tatsächlich auch führen können, weil es schon da ist. Also der Muskel ist da, das Vertrauen ist da, dass das hier okay ist. Ne, und wir können sofort reinstarten. Während wenn wir dann erst anfangen, dann stehen da alle und denken sich, was ist denn jetzt los? Also plötzlich, ne, soll ich teilen, wie es mir geht? Das passt irgendwie nicht. Also zwischenmenschlich fehlt uns das Vertrauen, sich dann dementsprechend zu öffnen. Und deswegen ist Resilienz vor allen Dingen eben auch ein Prozess und eine gute ritualisierte Struktur von Gewohnheiten.
Ich muss sagen, ich erlebe auch darauf das Gegenteil. Also viele Unternehmer, ich bin selbst auch Unternehmer, die wollen ihr Team auch schützen. Ja, es gibt schlechte Nachrichten und dann ist die Frage, wie viel will ich jetzt meinem Team auch zumuten? Vielleicht mit der Befürchtung, die kündigen dann, die haben kein Vertrauen mehr in die Firma. Wenn das in meinem Kopf ist, und ich glaube, es ist bei vielen im Kopf, vielen an der Unternehmensspitze, das macht es ja extrem schwer, sozusagen diese Einsamkeit, das Alleinsein zu überwinden und das Team einzubinden.
Ja, da gibt es ganz spannende Zahlen zu. Ich habe sie gerade nicht vorliegen, aber auf jeden Fall ist die Konsequenz der Zahl, dass mehr CEOs lieber nur positive Nachrichten teilen als negative. Dabei ist es so, dass sich Mitarbeitende vor allen Dingen authentische, transparente Führung wünschen. Denn wir sind mündige Erwachsene. Es ist für alle einfacher, mit einer klaren, schlechten Nachricht umzugehen, als mit so einem Gewaber, so einem Vielleicht. Ne? Denn wir fühlen das vielleicht ja. Also gerade in so Change-Prozessen, finde ich, kriegen die Mitarbeiter häufig relativ spät die Information, wie geht's jetzt weiter, was passiert eigentlich. Und in dieser Zeit zwischen es passiert was und wie geht's weiter, entsteht so eine Lücke und die füllen sie dann mit extrem Worst-Case-Szenarien, ne? Also wie viele Leute gehen müssen oder was das jetzt bedeutet für meinen Job oder für mein Team. Das heißt, das führt zu ganz viel Unsicherheit. Und ich glaube, das kann man gut lernen aus der Forschung, ist, dass eben schlechte Nachrichten nicht so sind wie guter Wein. Die werden nicht besser mit dem Alter, sondern lösen einfach nur mehr Ängste aus. Punkt. Also wir sind einfach länger in der Unsicherheit. Und da gibt es tolle Forschung zu wie zum Beispiel bei Frauen mit einem Verdacht auf Brustkrebs, dass die schlimmste Zeit während der Diagnostik war dieser Zeitpunkt zwischen Biopsie und Diagnose. Das war für alle emotional am stressigsten, am schwersten auszuhalten, am unsichersten.
Also die Ungewissheit ist das, was einen fertig macht.
Ja? Genau. Und als die Diagnose kam und selbst wenn sie negativ war, ging der Stress nach unten. Weil plötzlich gibt es eine Antwort, auf die ich reagieren kann. Na, aber in diesem Limbo sein ist für viele extrem schwer auszuhalten. Das heißt, klar ist die Frage, wie überbringe ich negative Nachrichten, aber sie zu überbringen auf eine menschliche, empathische Art und Weise ist auf jeden Fall in den meisten Fällen hilfreicher, als gar nichts zu sagen oder es so schön anzumalen. Ne? So Schönmalerei funktioniert eben an der Stelle nicht.
Jetzt sind wir schon fast sozusagen beim Positiven, nämlich was machen wir aus der Krise? Ne? Wie schaffst du es eigentlich, aus einer Krise gestärkt hervorzukommen? Also nicht nur abzuwehren, das, was einem negativ vorkommt, sondern im Gegenteil vielleicht sogar eine Stärke draus zu ziehen. Was ist da deine Erfahrung?
Also es gibt so unterschiedliche Ebenen. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal wieder in ein Selbstwirksamkeitsempfinden zu kommen. Also kann ich hier irgendwas machen? Und das bedeutet, darauf zu fokussieren, wo habe ich Handlungsspielraum und potenziell Kontrolle und wo nicht. Und da sich diese kleinen Schritte rauszuziehen. Ne, das ist dann vielleicht nicht die Lösung der großen Krise, aber zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und wir unterscheiden eben zwischen Lösungsorientierung, die eben schnelle Abhilfe schafft. Das ist so eine Frage wie, was brauche ich jetzt, um aus dem Loch zu kommen? Oder was würde meine Situation um 5% besser machen? Also nicht sie grundlegend lösen, aber besser machen. Und wenn wir ne, sozusagen aus diesem Loch raus sind, dann können wir uns in diese Problemorientierung oder zur Problemorientierung wenden und uns fragen, okay, wie bin ich in das Loch gefallen? Wie kann ich vermeiden, dass das nochmal passiert? Und was brauche ich jetzt sozusagen, um ne, diese Batterie wieder aufzufüllen? Also zu verstehen, es gibt unterschiedliche Lösungsstrategien in unterschiedlichen Phasen der Krise, ist total wichtig. Und zu versuchen, eben zu so einem realistischen Optimismus zu kommen. Also gibt es irgendwas, was wir lernen können, worauf wir uns vorbereiten können, worauf wir uns vorbereitet haben, Stärken, die wir jetzt reaktivieren können oder Netzwerk, was wir reaktivieren können, um eben wieder in so ein Gefühl von Mut zu kommen und von Gestaltungskraft. Ne, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und das heißt nicht, dass wir nicht weiterhin Angst haben dürfen. Also man sagt immer so schön, es gibt keinen Mut ohne Angst, sonst ist es einfach machen. Und das auch zu verstehen. Ne? Also dass Mut schon auch bedeutet, ich darf mich weiter unsicher fühlen, aber ich sehe eben auch was Positives am Horizont, wenn ich es wage, das zu versuchen.
Es gibt ja diesen schönen Satz, fake it until you make it. spielt das auch eine Rolle? Also muss ich mir quasi das Positive extrem schön ausmalen, selbst wenn ich nicht 100% dann glaube, also ein quasi mich selbst quasi mir was vormachen, damit ich die Kraft gewinne, oder würdest du davon abraten?
Also ich glaube, was man sich schon fragen kann, ist, was wäre, wenn es klappt? Weil wir fragen uns eben häufig, ja, aber was, wenn ich scheitere? Ne? Was, wenn es zugrunde geht, wenn es nicht klappt? Aber zu sagen, was wäre denn, wenn es klappt? Wie würde sich das anfühlen? Und was brauche ich, um dahin zu kommen? Gibt einem auch da wieder viel mehr Handlungsspielraum und schafft eben diese Hoffnung, die wir häufig als Motor brauchen, um uns überhaupt noch zu bewegen. Sonst könnten wir uns in der Krise ja auch zurücksetzen und sagen, bringt gar nichts, ich fange gar nicht erst an, ich probiere es gar nicht erst, weil ich scheitere sowieso. Und das müssen wir uns sozusagen liebevoll nehmen, dass das nicht möglich ist.
Wie nehme ich mir das liebevoll? Das hört sich schön an, aber wie macht man das konkret?
Also ich glaube, sich zurückzubesinnen, was man schon alles gemeistert hat im Leben oder auch als Organisation, hilft zu merken, ja, in dem Moment haben sich all diese Situationen lähmend und hilflos angefühlt, aber guck mal, wo wir heute stehen. Na, und dabei geht's nicht darum, das schön anzumalen und zu sagen, okay, das wird alles super, aber zu verstehen, wir haben unglaublich viel was wir nur aufgrund der Krise lernen konnten, was nur aufgrund der Krise entstanden ist. Und sich daran zurückzuerinnern, kann manchmal helfen zu sagen, okay, dann werden wir auch diesen Moment irgendwie bewältigen, auch wenn es sich jetzt gerade noch nicht so anfühlt.
Also die Erinnerung ist die Kraft, weil man hat in der Vergangenheit etwas geschafft und das kann ihm jetzt helfen, Energie zu gewinnen, um die aktuelle Herausforderung zu meistern.
Auf jeden Fall, ja. Ja.
Viele, viele Krisen parallel. Was ist das, was du jetzt am Ende dieses Podcasts, gibt es drei Dinge, die du den Leuten mitgeben würdest, um sich jetzt vorzubereiten, dass sie besser gewappnet sind auf künftige Krisen und sie es wirklich dann schaffen, jetzt erst recht zu agieren und nicht quasi in so eine Ohnmacht zu verfallen? Was sind die Dinge, die du mitgeben würdest?
Also auf jeden Fall zu verstehen, dass Resilienz kein Do-it-yourself-Projekt ist. Wir brauchen andere Menschen. Das heißt, diese Menschen jetzt schon im Netzwerk zu haben, das können innovative Köpfe sein, kreative Köpfe, einfach Menschen, die wir mögen, lieben, vor denen wir emotional sein dürfen. Das können Kolleginnen sein, die einfach faktisch, thematisch sehr eng eingebunden sind. Aber dieses Netzwerk zu bauen, wenn wir es nicht brauchen, ist das beste Sicherheitsnetz, was wir haben können. Und das sind eben dann auch die Leute, die einem im Rücken stehen, die einen anfeuern, die sagen, hey, das kriegst du hin, das ist doch gar keine Frage, ich bin hier. Das ist für mich Faktor Nummer eins, also wirklich der wichtigste von allen. Das zweite ist, wir können tatsächlich im Alltag unsere Resilienzbatterie eben auffüllen. Das heißt zu sagen, bin ich mental, physisch und sozial gestärkt, sodass ich dann im Fall der Krise eben aus dieser Batterie Energie ziehen kann und es bleibt etwas übrig. Das heißt auch, das machen resiliente Teams, dass sie viele Gesundheitsstrategien haben, um relativ gesund in die Krise zu laufen und sich danach wieder aufzufüllen. Also auch das macht natürlich einen erheblichen Unterschied, wie viel Belastung schon im System ist oder ob ich gute mentale Gesundheitspraktiken habe, um relativ stabil zu stehen und damit auch mehr Wind ab kann und nicht sofort umfalle. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger zweiter Punkt. Und das dritte, würde ich sagen, ist, diesen Perspektivwechsel zu üben. Also wenn wir jemand sind, der tendenziell eher pessimistisch denkt, dazu gehöre ich auch. Ich bin eine realistische Pessimistin und keine realistische Optimistin. Das heißt, ich muss mich selbst immer wieder erinnern, dass ich das üben muss, auch diese Perspektive zu sehen und mir die richtigen Fragen zu stellen. Und eine ganz schöne kleine Übung, die könnt ihr mal machen, wenn ihr gerade zuhört, ist, ihr könnt euch gerne einfach mal ein Objekt vor eurer Nase angucken. Bei mir wäre es jetzt die Teetasse, die voll ist. Und ihr könnt dieses Objekt angucken mit der inneren Einstellung von Bedrohung. Also wenn ich die Tasse angucke, was könnte alles passieren mit dieser Tasse? Sie könnte umfallen, meinen Laptop kaputt machen, ich könnte mich verbrennen, alles wäre nass, ich müsste aufräumen, den Podcast unterbrechen. Also da kommen auf einmal ganz viele Bilder hoch. Und wenn ich jetzt die Tasse angucke mit dem Blickwinkel Wunder, also eine Bewunderung, was würde mir einfallen? Wow, wie viele Menschen, ne? Daran beteiligt waren, diesen Tee in meine Tasse zu kriegen. Jemand musste die Tasse produzieren, den Tee anpflanzen und so weiter. Was auch immer, wo auch immer der Kopf hingeht. Aber wenn man das mal kurz macht, versteht man, wie viel wir mitprägen, wie wir auf unsere Welt gucken. Und in der Krise gucken wir eben vor allen Dingen auf die Bedrohung und nicht auf die Möglichkeiten, auf die Optionen. Und das können wir trainieren. Mit dieser Idee von einer anderen inneren Haltung, vielleicht dem Glaube an das Gute, ne, im Grunde gut. Wunderbares Buch. Und so wieder ein bisschen Hoffnung zu gewinnen.
Vielen Dank, Nora Dietrich, für diesen brillanten Einblick, vor allem in deine Erfahrung als praktizierende Therapeutin und was du aktuell machst mit Unternehmen. Ich nehme mit, du brauchst ein Netzwerk, du brauchst eine Tankstelle, deine eigene Tankstelle und schau dir deinen Tee an, weil damit kannst du einen Perspektivwechsel einüben. Vielen, vielen Dank für diese konkreten Tipps. Das war der Podcast Jetzt erst recht vom Unternehmernetzwerk Impulse. Vielen Dank, Nora.
Danke euch.
Das war Jetzt erst recht, ein Podcast von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt-Erst-Recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes.